durch diese eine Seminar, kirchliche Seminar, sind wir nach Berlin gekommen, ne? Alle koreanische Frauen in der Gemeinde und ganz in Deutschland ja, sind hier ein Seminar zusammengekommen in Berlin. Da habe ich meine Freundin kennengelernt. Bis dahin wusste ich nicht, dass ich irgendwie lesbisch beanlagt war. Ja. Ich habe gedacht, wieso? Die hat ja, meine Freundin hat ja Blumen gepflückt für mich. Ja. Hat den Blumenstrauß mir gegeben. Habe ich gesagt, was soll das denn? Ja.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von Bin ich süß-sauer? Ich bin Songun und treffe mich mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland, um über unser Leben und unsere Träume zu reden. We are everywhere oder wir sind überall. Das ist ein wichtiges Slogan aus der queeren Bewegung in den englischsprachigen Ländern. Dieses Slogan besagt, auch wenn ihr keinen queeren Menschen persönlich kennt, denkt daran, dass es in eurer Umgebung bestimmt eine queere Person gibt, die sich aber noch nicht als solche zeigen. Also signalisiert im Alltag, dass ihr queeren Menschen als gleichberechtigte Personen seht. Es ist ungemein schwierig, sich selbst als eine queere Person zu outen, wenn die Gesellschaft die heterosexuelle Lebensweise für eine Art Werkeinstellung hält. Deshalb gucken die meisten von uns immer ganz genau hin, ob ich bei dieser Person über mein Queersein sprechen möchte und wenn ja, wenn das passieren soll. Zumindest bei den ersten paar Coming Out gilt diese Vorsicht. Denn wir haben leider immer noch mit Widerwillen und sogar Diskriminierungen gegen uns zu rechnen. Uns nicht zu zeigen ist eins der wichtigsten Überlebenstaktik, die wir als queeren Menschen in dieser heteronormativen Welt entwickelt haben. Allerdings hat diese Taktik auch Nebenwirkungen, nämlich, dass wir voneinander isoliert bleiben. Die Isolation wirkt auch generationenübergreifend. Wie können sich die nächsten Generationen der queeren Asiatinnen zum Beispiel sich trauen, wenn ihnen keine Historie und keine Beispiele bekannt sind? Unser Gast heute ist eine seltene Ausnahme für die koreanische lesbische Frauen in Deutschland und Südkorea. Sie ist bereits in den 1970er Jahren nach Deutschland gekommen und erzählt ihre Lebensgeschichte als lesbische Frau offen in koreanischen Medien. Hallo Frau Kim.
Hallo.
Schön, dass Sie heute die Zeit gefunden haben und dass ich bei Ihnen zu Hause sein darf.
Gerne geschehen.
Dankeschön. Also Sie sind schon ein bekannter Name unter koreanischen queeren Menschen in Korea, aber unsere deutschsprachige Hörer und Hörerinnen wissen noch nicht von Ihnen. Können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist In Sung Kim. Ich bin 1972 nach Deutschland gekommen. Und damals hatte meine Mutter mich eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Und dann habe ich so verschiedene hier gelernt. Ich habe ja Krankenschwester gelernt, als Krankenschwester gearbeitet. Und ich habe ja auch hier Abitur gemacht und habe ich Theologie studiert und ich habe ja auch Hospiz, Interkulturelles Hospiz gegründet und in dieser Zeit vorher habe ich auch, war ich auch verheiratet mit einem Koreaner und bin ich auch geschieden, also ein bisschen komplizierter Lebensweg und zurzeit lebe ich mit meiner Partnerin und zusammen in Berlin.
Sie haben schon eine ganz schöne Menge Lebensgeschichte zu erzählen. Mhm. Wenn ich so anfangen darf, ich möchte gerne über den Anfang Ihrer Zeit in Deutschland hören, weil ich komme aus Korea auch 2010 und ich war immer neugierig über die, die vor mir in Deutschland waren. Mhm. Haben Sie Erinnerungen daran, an den Tag oder an dem Moment, als Sie davon erfahren hatten, dass Sie nach Deutschland kommen könnten?
Also das als meine Mutter mich eingeladen hat, nach Deutschland zu kommen. Meine Mutter ist ja viel früher nach Deutschland gekommen. Mhm. Und dann habe ich dann so gedacht, das ist eine Chance für mich. Mhm. Wenn ich in Korea geblieben wäre, ich weiß nicht, wo ich dann sein könnte. In Korea war überhaupt keine Ort, wo ich mich weiterhin entwickeln könnte. Mhm. Und meine Familiengeschichte ist ziemlich kompliziert. Mhm. Deswegen, das war eine Chance für mich. So mit Hoffnung und viele Fantasie bin ich nach Deutschland gekommen. Mhm. Und aber als ich hier kam, war ich denn total verloren. Mhm. Die Odenschwester, die Oden haben mich eingeladen im Krankenhaus, ja. Aha. Und die konnten überhaupt kein Wort Englisch sprechen. Ich sprach kein Wort Deutsch.
Oh.
Und wir haben nun Hände und Füße, ja, kommuniziert. Und das war auch ätzend. Mhm. Ich habe gedacht, hier kann ich ja nicht leben, ja. Und kein koreanisches Essen. Ich war einzige Koreanerin im Krankenhaus.
Aha.
Und das war schrecklich.
Wo war das Krankenhaus?
In Bonn.
Ah.
Ja, ich bin in Bonn, in St. Johannes Hospital gekommen. Und das, die, alle Krankenschwestern, die Oberin waren eine Ordensschwester.
Mhm.
Und die waren sehr nett. Die haben wirklich alles getan. Also mich so irgendwie zu helfen.
Mhm.
Aber trotzdem war ich dann total unglücklich.
Mhm.
Und Sprache musste ich lernen und kein bisschen koreanisches Essen. Ich musste immer komisches Essen dran gewöhnen. Und das war ja wirklich ganz schrecklich. Und die Einsamkeit, ja, das war ja eine schreckliche Zeit gewesen. Ja.
Was war das erste Essen, das Sie gegessen hatten in Deutschland?
Sie haben irgendwas so wie Mischmasch gekocht, Gemüse und dann noch irgendwas, bisschen Fleisch dabei.
Mhm.
Und dann morgens bekam ich den Kaffee und Brötchen, ja.
Mhm.
Und habe gesagt, nein, wie kann man sowas essen?
Also ich habe auch an meinen ersten Tagen, habe ich zu Frühstück, wie gewöhnt in Deutschland, in Korea, ich habe Reis gekocht und Fischsuppe gekocht. Also in meiner WG damals. Und meine deutschen Mitbewohnerinnen waren sehr erstaunt. So, was machst du so früh am Morgen? Ich mache Frühstück.
Ja. Ah. Also ich, da war niemand, ja. Mhm. Aber keine Koreaner.
Mhm.
Und ich war Einzige.
Mhm.
Und dann, ich wusste überhaupt nicht, wo koreanisches Lebensmittel kaufen könnte.
Mhm.
Die Ordensschwester wusste natürlich nicht. Und dann deswegen war für mich irgendwie ganz schwierige Zeit gewesen.
Und wie lange war das dann so? Also haben Sie dann nach und nach dann Deutsch gelernt und auch die koreanischen Menschen dann gefunden in Bonn?
Einzige, was ich machen müsste, ist, dass ich schnell wie möglich deutsche Sprache lernen.
Mhm.
Deswegen war ich sehr fleißig.
Mhm.
Nein, als 22-jährige junge Frau, dann lernt man schnell als jetzt, ja.
Mhm.
Und dann habe ich ja wirklich mal sehr schnelle Tempo deutsche Sprache gelernt.
Mhm.
Und dann überall war ich unterwegs, ja.
Mhm.
Und auch Diskothek gegangen und dann überall mal gesucht, wo die Menschen leben, wo Koreaner treffen konnte.
Mhm.
Und auch Kirche und so. Und dadurch habe ich ein bisschen mehr Kontakt bekommen.
Mhm.
Und dann ging das wieder.
Mhm. Ja. Sie haben dann Ihre koreanischen Freunde, Freundinnen dann in Kirche kennengelernt.
Ja, ja. Also Bekannte.
Mhm.
Und aber trotzdem, nach 3,5 Jahren bin ich wieder nach Korea gekommen.
Ah.
Ja, ich habe gesagt, na, ich kann hier nicht weiterleben. Ich möchte wieder nach Korea.
Mhm.
Und war ja meine Mutter sehr böse. Meine Mutter hat mich eingeladen. Mein Stiefvater hat in UNO gearbeitet. Deswegen, der war Deutscher, aber der hat ja UNO gearbeitet. Deswegen, sie waren immer unterwegs. Meine Mutter ist ja ganzen Welt unterwegs gewesen. Und diese Zeit, sie hat mich eingeladen und dann, sie sind ja nach Afrika geflogen, ja. Und haben die dann erfahren, dass sie wieder nach Korea zurückfliegen wollte, ja. Natürlich war sie sehr sauer, ja.
Mhm.
Aber wie gesagt, also ich habe dich eingeladen, ich habe dein Ticket bezahlt, der Rückflug musst du selber bezahlen, hat sie gesagt. Oh. Und dann habe ich dann mit der Ordensschwester mit Hände und Füße nochmal gesprochen. Und dann habe ich ein bisschen noch zusätzlich gearbeitet.
Mhm.
Und auch im Restaurant habe ich die Kellnerin gearbeitet.
Und noch nebenbei als Krankenschwester.
Ja, ja, ja.
Oh.
Und dann musste ich dann irgendwie Ticket zusammen, ne? Geld sammeln. Und dann habe ich den Ticket gekauft. Und nach 3,5 Jahren bin ich wirklich tatsächlich in Korea gewesen.
Ah.
Zurück. Aber da habe ich dann erst einmal gemerkt, wie ich mich geändert habe.
Wie konkret?
Ja, ich konnte nicht mehr in Korea leben.
Warum?
Ja, ich habe dann gemerkt, hier hast du niemanden, du hast keine Familie.
Aha.
Und was willst du hier machen? Und du hast nicht studiert, ja? Und wer will denn dann, wenn du auch studieren möchtest, wer soll denn dein Studium bezahlen? Mhm. Hier ist niemand. Und es ist ganz plötzlich die Nüchternheit, ja. Mhm. Habe ich gesagt, dann muss ich wieder nach Deutschland zurück. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen.
Wie lange waren Sie dann in Korea da?
So ungefähr 6 Monate.
6 Monate.
Also ich habe diese wieder Rückflug wieder offen lassen, ja.
Mhm.
Ob das Instinkt war, weiß ich nicht. Falls, also dort tatsächlich, dann habe ich dann ein bisschen unsere alte Familie, ja, Familie von meinem Vater, und habe ich die Familie versucht und habe ich ein bisschen unterstützt, ja, ein paar Monate, und habe gedacht, nein, ich muss zurück nach Deutschland. Dann bin ich gekommen und dann bin ich zur Schulschwester gegangen. Jetzt möchte ich Krankenschwester lernen.
Ah.
Bis dahin war ja als Helferin so ungefähr gearbeitet.
Mhm.
Und so habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Ja.
Das heißt, mit der zweiten Reise nach Deutschland waren Sie entschlossen, hier zu bleiben.
Ah. Ja. Und das war für mich sehr wichtig. Das war meine Entscheidung.
Ja.
Niemand hat gezwungen, also auch natürlich gezwungenermaßen hat ja meine Mutter hier mich eingeladen und sollte Krankenschwester lernen, aber ich wollte, innerlich habe ich ihr nicht zugesagt, ja? Und diese Zusage habe ich dann zweite Mal gegeben und so habe ich dann Ausbildung gemacht.
Und dann haben Sie dann zeitlang als Krankenschwester gearbeitet in
Bonn? Habe ich dann Krankenschwester gearbeitet, aber ich habe immer so Gefühl gehabt, ich muss weiter lernen.
Mhm.
Also natürlich, ich habe gerne Krankenschwester gearbeitet, aber das war nicht alles. Ich habe gesagt, nein, natürlich, ist ein schöner Beruf, aber ich will nicht als Krankenschwester lebenslang machen. Ne? Das ist irgendwie innere so Opfernd gewesen. Und dann hatte die Einsamkeit hat mich denn in den koreanische Gemeinde gesucht, ja. Koreanische Gemeinde, dann ist mit Koreaner ein bisschen kontaktiert. Und da hat jemand gesagt, du bist noch so jung, du kannst heiraten, und da ist auch ein netter Mann, kannst du mal kennenlernen. Hab ich gesagt, warum nicht, ja. Und dann war ein Mann, der war schon verheiratet mit einem Deutscher, aber der ist geschieden.
Mhm.
Und der ist als Bergmann gekommen, aber der hat hier studiert und der ist Steiger geworden, ja. Das ist ein bisschen höhere Position in Bergbau.
Mhm.
Und der hat ja gute Einkommen und ja, der wollte nochmal heiraten. Der hat einen Sohn von der ersten Ehe. Und dann habe ich ihn kennengelernt, ja, und habe gesagt, ja, sehr netter, vernünftiger Mann, wieso nicht, ja. Dann habe ich ihn geheiratet, aber Voraussetzung habe ich gesagt, nur wenn ich heirate, möchte ich studieren und ob der bereit ist zu unterstützen. Er hatte gesagt, ja. Aber für Studium brauchte ich dann entweder Nachweise, dass ich 2 Jahre lang in Korea studiert habe, oder Abitur, deutsche Abitur. Das heißt, mein koreanisches Abitur ist zu kurz, hier zu studieren. Da muss ich schon Studium 2 Jahre irgendwas gemacht haben. Habe gesagt, da muss ich ein Abitur nachmachen. Deswegen habe ich dann bin Abendgymnasium gegangen, habe ich ein Abitur nachgemacht. Und dann habe ich in Bochum Uni und Theologie Studium angefangen.
Das erzählen Sie alles so mit so Leichtigkeit, aber es war bestimmt ein Durchboxen, stelle ich mich ja vor. Also wie lange haben Sie dann insgesamt gebraucht, für Abitur nachzuholen?
3,5 Jahre.
Wow. Und dann, das haben Sie dann neben Ihrer Arbeit gemacht.
Ja.
Wow.
Ja, und dann habe ich den Studium angefangen Und dann war ja bis dahin ganz gut. Und dann zwischen war auch ein Sohn von meinem Ex-Mann, der ist auch zu uns gekommen. Mhm. Ich habe ganz gut verstanden mit ihm. Mein Ex-Mann ist ja eine traditionelle Koreaner. Sehr konservativ. Mhm. Wenn er was sagt, ja, zu Hause, die Kinder müssen alle gehorchen. Ne? Mhm. Keine Widerrede. Mhm. So ist er gewöhnt. Ja. Aber sein Sohn Mutter ist ja Deutscher. Mhm. Und der ist auch hier auch geboren und der ist anders, ja. Und der liebt ja wie Panka, ja. Mhm. So hier Ohrringe und das hat ihn so gestört und der hat gesagt, das ist nicht mein Sohn, ich möchte nicht mit ihm zusammenleben. Oh. Und dann war ja ein Kampf, ja. Habe ich gesagt, nein, der braucht seine Zeit, muss er lassen, ja. Aber trotzdem, unsere Ehe ging nicht gut, ja. Mhm. Und diese Zeit danach habe ich durch ein Seminar, ein kirchliches Seminar, sind wir nach Berlin gekommen, ja. Alle koreanische Frauen in der Gemeinde, mhm. und ganz in Deutschland, mhm. ja, sind wir ein Seminar zusammengekommen in Berlin. Mhm. Da habe ich meine Freundin kennengelernt.
Ah.
Bis dahin wusste ich nicht, dass ich irgendwie lesbisch beanlagt war, ja. Mhm. Ich habe gedacht, wieso? Meine Freundin hat ja Blumen gepflückt für mich, ja. Hat den Blumenstrauß mir gegeben. Habe ich gesagt, was soll das denn, ja? Und dann, danach bin ich wieder zurückgekommen zu Hause. Und dann habe ich so meinem Ex-Mann erzählt, ja, dass eine Frau mir so einen Blumenstrauß gegeben hat. Und der hat ganz komisch reagiert. Ja, du darfst nicht nochmal die Frau treffen, ja?
Aha, der hat was geahnt.
Ja, hat er gesagt. Der hat ja irgendwie geahnt. Aha. Ja. Und dann doch tatsächlich, sind wir nochmal dieses Seminar gehabt, ja? Mhm. Und dann bin ich verliebt, ja? Mhm. Und dadurch ist ja eine Scheidung gekommen.
Wann war das ungefähr?
80er Jahre.
In den 80er Jahren gab es dann dieses Seminar und da Ihre jetzige Freundin kennengelernt.
Mm, ja. Und dann bin ich dann öfter nach Berlin gekommen, ja. Und dann natürlich dann, meine Mutter ist dann aus Afrika gekommen, die zum Schluss, als mein Stiefvater zu Rente ging, der hat ja immer in Genf gearbeitet, ja, weil da ist er von UNO. Mhm. Immer in anderen Ländern unterwegs war und der wollte in den Schwarzwald leben. Mhm. Und dann sind wir da dann angekommen und natürlich hat er auch mitbekommen, dass ich eine Frau kennengelernt habe und dann mit meinem Mann wollte ich mich scheiden lassen. Mhm. Und das war ja ein Schock für meine Mutter. Mhm. Und sie hat gesagt, das gibt's nicht. So eine kranke Tochter habe ich, ja. Hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, was du sagst, also ich bin entschlossen, also ich kann nicht mehr leben mit ihm. Mhm. Und so bin ich dann, ja, bin ich geschieden und nach Berlin gekommen. Und dann von Bochum Uni, dann ist Humboldt gekommen. Mhm. Und dann damals war er erstmal kirchliche Hochschule. Mhm. Danach ist er mit Humboldt Uni fusioniert, ja.
Ah, also ja. Mit der Wende dann.
Ja, mit der Wende.
Aha.
Und dann bin ich in Humboldt mein Magister weiter studiert. Und war eigentlich eine sehr schöne Zeit.
Was war das schön damals?
Nach Berlin. Berlin ist groß. Mhm. Und das war ja die Wendezeit. Ja. Mhm. Ich habe alles mitbekommen. Meine Freundin war damals in dieser Zeit krank. Ja. Mhm. Und sie ist in ein Krankenhaus als Patientin hingelegt. Und das ist ja kurz vor dieser Brücke, wo die Austauschen stattfand. Ja.
Ah.
Also Wahnsinn.
Ah,
ja, Wannsee ist Klinik, da ist eine Emanuel Krankenhaus, ja. Wenn dann ein bisschen ein Stückchen weiter untergeht, dann ist Brücke. Mhm. Diese Brücke ist ja, wo die immer Spy ausgetauscht haben, ja, in DDR-Zeit. Mhm. Und dann 89 sind die denn jetzt ja Durchbruch, ja? Mhm. Haben die denn wieder vereinigt und durch diese Brücke sind die. Und dann haben wir denn dann Krankenhaus, alles Eingang, alles überall Tee und Decke und Essen alles hingestellt, damit das die Leute hinkommen können. Aha. Das ist eine Geschichte. Und dadurch habe ich den Wahres erlebt, ja. Mhm. Und habe gesagt, ah, vielleicht Nord- und Südkorea wird auch eines Tages sowas passieren, ja. Mhm. Wiedervereinigung. Mhm. Und das war ja unglaublich. Und dadurch habe ich den ganz anderen Zugang zu Berlin. Mhm. Berlin ist ja doch Weltstadt, ja.
Ja.
Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen, ja. Ich liebe Berlin. Ich fühle mich wohl.
Das sagen auch viele. Also lustigerweise waren bisher alle meine Interviewpartnerinnen aus Berlin. Mhm. Und die haben alle auch gesagt, ach, ich liebe Berlin.
Ja, ist auch. Ist
offene auch. Stadt.
Mhm. Mhm. Es ist freie Freiheit. Mhm. Das ist schön.
Als Sie dann sich scheiden gelassen haben und dann mit Ihrer Freundin zusammengezogen sind, haben die koreanische Gemeinde oder die Menschen der koreanischen Gemeinde auch davon erfahren?
Natürlich. Und viele waren dagegen. Natürlich, die wollten einen Ratschlag geben, ja. Mhm. Vorher schon. Nein, nicht scheiden lassen, ja. So eine nette Mann findest du nicht nochmal. Und dann wegen eine Frau, das ist eine Sünde. Und das, was soll denn Gott, also von dir an haben und das du darfst nicht als Christin, habe ich gesagt. Wer hat das gesagt? Ja.
Gute Frage.
Ja, ja, das ist mein Leben, ja. Und wenn du tatsächlich Strafe bekommen sollte, ja, dann das ist eine Sache von Gott und mir selber. Ja? Also ihr habt da nichts zu sagen, ja. Also,
klare Ansage.
Ja. Und natürlich, die ganze Gemeinde waren dagegen.
Aha.
Mhm. Aber
das hat sie nicht gejuckt.
Nein. Also, ich bin, also, durch meine Biografie, also, meine Werdegang, ich bin immer so geblieben. Ich war immer so. Wenn ich sage, ich will das, dann ist egal, ob das jetzt. Ich mag das, ja. Also das ist meine Entscheidung. Das ist das Wichtigste. Ihr habt nichts da einzumischen. Wenn ich Hilfe brauche, sage ich schon. Frage ich, ja. Wenn ich nicht frage, lasst mich, ja. Ne? Und das ist so bis heute. Und das ist ja auch, ist mein Recht, ja.
Und Ich finde das unglaublich spannend, weil also ich als Koreaner auch weiß, dass viele koreanische Menschen einfach in der kirchlichen Gemeinde treffen. Und ich sehne mir manchmal auch nach Kontakte zu anderen koreanischen Menschen. Mhm. Aber eben deswegen, also weil ich schwuler Mann bin und weil ich auch einige Geschichten gehört habe, was dann in koreanischen Kirche so gepredigt wird oder wie die Menschen darauf reagieren, habe ich Angst davor tatsächlich. Mhm. Also ja, dass ich dann ausgeschlossen werde oder dass ich dann ja, dass ich nicht akzeptiert werde.
Außenseiter wird, ja.
Genau. Und
isoliert, ja.
Genau. Mhm. Und deshalb denke ich mir, also ich bin auch nicht religiös, vielleicht, das ist auch eine andere Frage. Aber viele gehen auch zur koreanischen Gemeinde, auch wenn sie nicht religiös sind, eben weil das einfach koreanisches Community so halt ist. Und deshalb finde ich das unglaublich spannend, dass sie zum einen sagen, nö, mache ich also nicht nach eurem Rat, das ist mein Leben, ich mache, wie es mir passt. Mm. Zum einen das, aber zugleich sind sie dann doch oder mit koreanischen Gemeinde in Kontakt geblieben, oder?
Mm.
Wie funktioniert das?
Also, ich gehe regelmäßig natürlich in koreanische Gemeinde und ob ich richtig Glauben habe oder nicht, das weißt du nur, lieber Gott. Ja? Mhm. Die Mitmenschen, ob die jetzt Kirchenälteste ist oder Pastor ist oder was auch immer, ja. Mhm. Und das ist ja, das können wir nicht menschliche Ermessen messen. Das ist, das diese Recht haben wir nicht, ja. Deswegen ist egal. Diese Glauben ist das zwischen Gott und mir. Also nur wir haben beide zu besprechen. Also nicht, dass in die Kirche, es gibt ja dann Changno, Chipsa, Gwonsa, haben wir auch eine koreanische Gemeinde hier, die denken, ich habe, weil ich Changno bin, ja, Kirchenälteste, habe ich ein besseres Glauben? Ja, kann sie auch glauben, ja, aber nicht andere Leute zwingen. Ne? Und das ist natürlich, hat jemand eine Kirche, Kirchenälteste Frau hat mir gesagt, ja, weil du Diakonisse bist, heißt das nicht, dass du besseres Glauben hast, ja. Habe ich gesagt, ich habe nie behauptet, ja. Und Glauben sage, ist das nur Gott, zwischen Gott und mir, ja. Sie haben auch nicht dazu ein.
Ja, genau, das ist keine so ja, Schulnote. Ja. Man kann das nicht vergleichen.
Das ist, ja, aber das war die Koreanisch. Und deswegen, ich gehe, wenn ich in die Kirche gehe, ich möchte nur Gott begegnen, mehr nicht, ja. Wenn die Menschen mich nicht mag, ist seine Sache, ja. Jeder hat Recht, eigenes Leben zu gestalten. Ob das anderen Leute passt oder nicht, das ist nicht Wichtigste. Ob ich dann wirklich, wenn ich irgendwas Schlechtes gemacht habe, dann rede ich mit Gott. Also wenn Gott glaubt. Und wenn jemand Buddha glaubt, redet mit Buddha, ja. Und es gibt ja verschiedene Religionen. Und deswegen, man soll nicht andere Leute verurteilen. Nur wie gehe ich denn? Ob ich glücklich bin, ja. Ob ich Recht habe. Und das muss man mit sich ausmachen, ja. Mit Gott, wenn Gott glaubt. Da gibt's ja Leute, die Gott überhaupt nicht glaubt, ja. Da muss er auch mit selber fertig werden, ja. Den denke ich. Und die koreanische Gemeinde ist ja älteste Gemeinde, das ist ungefähr jetzt länger als 50 Jahre.
In Berlin.
Und dann ist natürlich auch viele Pastoren zwischen gewechselt. Und die Leute, die als junge Frau gekommen sind, sind jetzt ja auch alte Frauen, ja? 70, 80. Und die natürlich, inzwischen gibt es auch lesbische Frauen. Ob das jetzt Schule gab, das weiß ich auch nicht genau, weil das Männer immer Minderzahl sind, ja, bei uns. Ja, ja, die Frauen mehr. Aber ich weiß, dass es immer lesbische Frauen gegeben hat, ja. Und jetzt gibt's auch natürlich. Und darüber redet kein Mensch. Sie wissen, aber ist Tabuthema.
Ah, offen darüber, wird nicht geredet.
Nein. Darüber wird ja niemand fragen, Frage stellen und niemals sagt irgendwas. Und wenn jemand direkt fragt, werde ich auch direkt antworten. Aber bis jetzt habe ich kein einziger Mensch, das ist sowas, auch unsere Pastor nicht, ja. Jetzt junge Pastor. Und die Frau ist auch sehr jung. Aber trotzdem keiner. Also,
wie finden Sie das? Ist das gut für Sie oder?
Nein, als gut oder schlecht. Also, das ist ja auch deren Sache, ja. Ich meine, wenn Sie mich fragen, werde ich antworten. Und dann, ich mag auch nicht hell draus, ja. Dass ich mit meinen Freunden zusammenlebe, ja. Und das ist auch keine Schande, ja. Das ist mein Recht, ja.
Ja, ja.
Klar. Wenn ich damit glücklich bin, ja.
Ja, aber dennoch sind manchmal so sehr geschwätzig, die ganze Zeit, so.
Also, ob die jetzt schwätzen oder irgendwas hinter meinen Lücken was reden, weiß ich nicht. Ich bin einfach so, in dieser Hinsicht cool.
Ja, finde ich super cool. Sehr beeindruckt. Ich mache mir viel mehr Gedanken und manchmal auch so schlaflose Nächte hinter mir. Also, weil ich denke, oh Gott, also darf ich das sagen? Keine Ahnung. Meine Güte, habe ich was heute ahnen gelassen zum Beispiel? Habe ich früher sehr viel Gedanken gemacht. Und jetzt, nachdem ich sie jetzt so halbe Stunde lang oder so zugehört habe, dann frage ich mich, wovor habe ich dann solche Angst? Ja, es ja, tut unglaublich gut.
Ja, boah, keine Angst haben. Nein. Das ist.
Und jetzt reden wir ein bisschen über andere Sachen auch. Ich habe über sie erst 2018 durch einen Artikel in koreanischen Zeitung, Hangyeol, erfahren. Yeah. Und ich war sehr überrascht und aber auch sehr begeistert, weil ich bisher wirklich keine andere älteren Queeren Koreaner, Koreanerin kennengelernt hatte. Und sie sind nach meiner Meinung fast die Einzige, die in der koreanischen Öffentlichkeit in ihrem Alter oder in ihrer Altersgruppe so offen über ihre Lebensweise sprechen.
Glaube ich.
Und gab es einen Grund, warum sie sich dazu entschieden haben, dass sie so mit Medien oder über ihr Leben so offen zu erzählen?
Nein, das hat ja eine von Journalisten hat mich gefragt, ja. Ob der möchte gerne mich interviewen, ob ich dann okay finde. Habe ich so, ist kein Problem. So habe ich geredet. Ja. Also nicht, dass ich jetzt vorgehabt habe, jetzt möchte ich mich outen oder sowas. Nein, es ist so gegeben. Ja. Und wenn ich dann rede, dann ja, rede ich, wie ich gelebt habe. Ja.
Sie waren schon immer bereit.
Das ist auch keine Schande. Ja. Und deswegen, also ich bin glücklich, das ist wichtig. Ja. Ich habe auch jemandem wehgetan. Ja. Und, ja.
Welche Reaktionen gab es dann? Von
Korea, die gelesen haben, oder das war ja sehr, also besonders die jungen Leute haben gesagt, oh, das ist wirklich... Auch die paar progressive, die zweite Generation, die hier geboren sind, natürlich, die wissen, ja. Und die sind natürlich ganz andere, die haben eine andere Einstellung. Aber die erste Generation, die jetzt schon 70, 80 sind, ja, und da kann man nicht viel erwarten. Die sind ja so angezogen worden, die haben auch in Deutschland nie vieles noch sich verändert. Sie sind als alte traditionelle Koreaner, Koreanerinnen geblieben und es ist deren Horizont. Ja. Das kann ich auch nicht machen. Das ist anders. Ja. Vielleicht denken die auch, die ist ein bisschen verrückt. Ja. Ich bin gerne verrückt.
Ich meine, das denke ich ja von den anderen auch. Also sind sie verrückt, ja. Aber nicht so zu reden, hallo.
Ich bin ein bisschen verrückt, na
ja.
Und?
Na und, ist ja gut so. Ich meine.
Ja.
Aber dann waren Sie da auch 2019 einmal in Seoul wieder. Gehen Sie oft nach Seoul oder nach Korea zurück?
Ja. Da haben die denn mich eingeladen.
Wer?
Eine Queer-Gruppe. Die Frau war auch hier und da haben die dann große Veranstaltungen, ja. Und auch Filmfestival, ja, Incheon war ich auch. Und ja, und dann haben die dann große, so ein Zugje, ja.
Queer-Festival,
ja. Haben die dann eingeladen, ja, und dann bin ich dann natürlich auch alles erzählt. Und dann habe ich auch gemerkt, dass in Korea nicht so frei reden können. Ja. Wenn die dort leben, dann haben die ständig dann irgendjemand Kritik oder sowas. Ja. Oder direkt schimpfen machen die auch. Und das ist natürlich, wenn jemand ständig in Korea leben wird, dann ist er Hölle. Und so ein Tourist wie ich. Ja. Und deswegen, das überall. Wenn ich mich erzähle, ja. Und dadurch ist er noch bekannter geworden.
Ja, sie sind wirklich, fast, also semi-Promi, also in Korea, wirklich. Sie waren, ich habe auch einen Artikel gelesen und dort stand, Sie haben auch an dem Queer Parade, Parade in Seoul teilgenommen. Das finde ich unglaublich spannend, weil ich bisher nur an der, an CSD in Köln teilgenommen hat, quasi als nur Zuschauer, aber selbst noch nie mitgelaufen bin oder auch nicht in Seoul das erlebt habe. Und können Sie ein bisschen davon erzählen, wie war es dann in Seoul, der Queer Parade?
Also hier ist ja dann die lesbischen, schwulen Leute und hier ist dann von Kirche.
Direkt gegenüber.
Dazwischen waren Polizisten.
Aha.
Also nicht, dass sie Angst haben, weil die Angst haben, dann kann ja was noch Gewalt dann passieren. Und deswegen inzwischen Polizisten. Und natürlich Kirche haben dann überall Kreuz, ja.
Aha.
Und dann haben die gesagt, das ist Sünde. Und die ganze Zeit haben die dann in diese Seite geschimpft, ja.
Mhm.
Und habe ich gedacht, was mag ich denn jetzt, ja. Und dann habe ich dann eine mit Regenbogenfarbe, habe ich eine Schale, ja, mhm. Schale habe ich ein Kreuz gemacht, ja, und dann habe ich dann geschrieben, Gott liebt alle.
Auf Koreanisch? Wie heißt das auf Koreanisch?
하나님은 모든 사람을 사랑하신다.
Auf ihrem Schale.
Und dann neben und das Kreuz, ja, Kreuz, und dann neben den Polizisten bin ich immer gegangen und dann einmal gezahlt. Und dann ja, wollte ich ihnen zeigen, dass die Kirche nicht gegen diese Leute sind. Ja.
Mhm.
Wichtigste ist, wie sie lieben. Ja. Ist ob das männlich oder weiblich oder was auch immer, das ist nicht Wichtigste. Wichtigste ist, wer wirklich intensiv jemanden ernsthaft lieben kann. Und dann haben die dann mich geguckt. Ah, das war aber schön. Und das kann ja, wenn jemand Inland lebt, können sowas nicht, ja. Aber von, ja.
Sie müssen quasi nicht mit der Folge leben. Ich glaube, ja, also ich würde auch wegen der Folgen viel Gedanken machen, aber weniger so wegen direkten Gewalt oder so oder Beschimpfung, sondern ich merke, dass ich auch unbewusst sehr viel so über meine Familie denke, auch wenn ich jetzt seit 10 Jahren außerhalb meiner Familie wohne. Ich habe mich auch gegenüber meinen Eltern geoutet und meine Mutter hat das später dann auch alles akzeptiert und sie hat jetzt kein Problem mit mir. Aber dennoch, die größte Angst von meinen Eltern ist, dass die anderen davon erfahren, ihre Freunden, Freundinnen, ihre Verwandten, obwohl sie dann selber zu ihrer quasi eigenen Familie oder zu meinen Verwandten eigentlich sehr so wie keinen Kontakt mehr haben. Dennoch denken sie die ganze Zeit, ach, was sagen die anderen?
Ja.
Und deshalb, glaube ich, traue ich mich auch irgendwie seltener in Korea oder in koreanischem Kontext
mich zu outen. Wie alt sind die denn?
Ich bin...
Nein, die Eltern.
Meine Eltern. Mein Vater ist Jahrgang 51, meine Mutter ist Jahrgang 58.
Ach so, noch jung.
Ja.
Ich bin Jahrgang 50.
Ja,
ja.
Ja. Ja, weil deshalb sage ich, sie sind ja unglaublich cool. Und dazu kommen meine Eltern beide aus Gyeongsangdo, eine ziemlich konservative Region.
Ah, Masan.
Ah,
okay. Masan, Busan.
Aha, wow.
Chine, ja.
Ja, und sie kennen ja dann die Region, wie die Leute da ticken.
Ja, ja,
ja.
Noch konservativer als Seoul.
Ja, genau. Also meine Eltern, zum einen sind meine Eltern auch irgendwo sehr konservativ, vor allem mein Vater. Aber vor allem machen sie dann Gedanken über die anderen, die so denken. Und sie machen sich dann Sorge. Und dann mache ich ja auf Deutsch ganz geheim Podcast über, was meine Verwandten und Freunde nicht verstehen können. Dass ich schwul bin, hallo. Nee, viele wissen das mittlerweile, also ist kein Problem. Ja. Sie waren aber dann auch erstmal ein bisschen für längere Zeit in Seoul wieder. Und wie fanden Sie dann das, in Seoul wieder zu sein? Was waren dann Ihre Eindrücke von der Stadt?
Also... von Stadt natürlich ist geteilt, ja. Natürlich sehr konservative Leute gibt's, ja, besonders die Kirche, ja, aber es gibt auch genug Leute, auch junge Leute, die auch ganz anders sind, und das ist, die Leute sind natürlich auch durch diese konservative Leute sehr verletzt, ja, weil die auch immer irgendwie so unnettes Wort, ja, direkt sagen und was sie alles meinen. Und natürlich, das ist nicht gut. Ja. Ich meine, wenn jemand noch sensibel ist, ja, selber unsicher ist, und dann kommt immer wieder diese das ist, finde ich, ja, das muss ändern. Und deswegen, wenn ich meinen Beitrag leisten kann, ja, dass alles völlig normal ist, ja. Und dass diese Stimme muss noch mehr werden, denke ich. Also. Und auch selber, ich habe auch gesagt, die jungen Leute, man muss auch Mut nehmen. Man muss immer denken, was ich tue, ist richtig. Ich liebe jemanden, ja. Auch wenn das jetzt meine Geschlecht ist, ja. Na und? Ja? Das soll man sicherstellen. Und dann habe ich gesagt, das fühle ich okay. Hananim, ja? Liebe Gott liebt alle, ja. Und deswegen, wer weiß, also, ob das Jesus auch mal, ne? Ja, das, ja, eben. Und man muss, man darf nicht irgendjemand sagen, kategorisch, ja, das ist richtig, das ist richtig, das ist, nein. Ja.
Ich glaube, das wird, also ich bin nicht religiös, aber für diejenigen, die in der Kirche sind und wegen ihrer Sexualität oder Identität viel Gedanken machen, das wird unglaublich gut tun. Ja. Bevor Sie mit Ihrer Lebensgeschichte als lesbische Frau bekannt wurden, waren Sie auch in Korea schon mal in Medien als die Initiatorin von Dongheng und später Dongbanja.
Dongbanja.
Ja, können Sie ein bisschen von diesem Projekt erzählen? Was ist Dongbanja und warum haben Sie das angefangen?
Dongheng, habe ich Dongheng jetzt mitgehen, ja. Dongheng habe ich dann 2005 angefangen, durch meine Initiative, weil ich dann damals gesehen habe, die Menschen, die Krankenschwester Bergmänner hier gekommen sind, sie wollten erstmal nur 3 Jahre bleiben. Aber vor 3 Jahren ist es 30 Jahre geworden und viele sind auch inzwischen auch gestorben und durch diese Bergbauarbeit, das ist irgendwie Unfall oder was auch immer. Und viele, die noch da waren, die werden auch älter. Und wenn die jetzt sterben, wer kümmert das dann, ja? Und natürlich, die haben wenn die in die Kirche gehen, haben die Gemeindeleute, aber diese Hospizarbeit, das wussten die nicht. Ja? Die haben auch alle gedacht, die gehen zurück nach Korea. Aber in der Realität ist es anders geworden. Und auch nicht nur Koreaner, sondern auch alle andere kleine Gruppe, die Migrantengruppe, muss man auch in die Hospiz auch begleiten. Und das ist meine Idee gewesen. Und dann damals lebte meine Mutter, sie hat auch ihren Beitrag geleistet, was wir denn, was ich als Lebensversicherung da gespart habe. All diese Geld habe ich dann Dongheng Aufbau. Dann ist Dongheng 2005 Interkulturell Hospiz entstanden. Und dann habe ich den 4 Jahre geführt, ja. Und natürlich, das ist gemeinnütziger Verein und die Leute, die deutsche Einrichtungen, die spenden sehr viele. Das ist, wird auch durch Spendengeld unterhalten. Und natürlich von Stipendium, nein, von irgendwie eine große Firma kriegen die Unterstützung. Aber wir waren auch sehr schwach. Also wir haben finanzielle Unterstützung kaum. Aha. Auch die Leute, die hier als Krankenschwester-Bergmänner gekommen sind, die haben meistens Einnahme immer nach Korea geschickt. Ja. Ja. Deswegen selber haben die auch nicht so viel Geld gehabt. Und dann habe ich gesagt, was mag ich jetzt? Ja? Und in dieser Zeit 2009 haben die den humanistischen Verband in Deutschland. Und die haben von uns erfahren, haben die gesagt, sie können zu uns kommen. Dann werden ja ein Projekt von Humanistischen Verband und ganzen Unterstützung, ganzen finanzielle Sache können wir denn erledigen. Das war ja eine wirklich ein Segen gewesen. Ja.
Große Leistung.
Oh, Gott hat geholfen. Und dann haben die auch Büro gegeben. Und 2009 sind wir da reingegangen, aber gleichzeitig, als ich dann zugesagt habe, ging mir nicht gut, ja, gesundheitlich nicht gut. Dann war ich beim Doktor gewesen, Untersuchung, haben sie gesagt, sie haben Brustkrebs.
Oh.
Ja. Muss sie operiert werden und eine Chemo und all das. Und dann habe ich den dann den Vorstand von Humanistischen Verband erzählt, ich muss jetzt eine Chemo kriegen und ich muss dann noch eine Operation und so. Deswegen, ich kann jetzt, also wenn Sie jetzt sagen, nein, wir nehmen Sie nicht auf, also kommen Sie, wenn Sie wieder gesund sind, dann ist auch okay. Aber da haben Sie gesagt, nein, das können wir nicht machen. Machen Sie erstmal, lassen Sie erstmal behandeln. Wenn Sie gesund sind, so lange lassen wir den die Zeit. Aber Sie sind ja hier bei uns. Das ist, und das, da habe ich auch gedacht, ob jemand Gott glaubt oder nicht, das spielt keine Rolle. Ja? Das ist die Menschlichkeit, das ist das Wichtigste. Ja? Ja. Welche Gott, welche, was, all das ist menschliche Gedanken, die haben ja mit Gott nichts zu tun, aber die sind erstmal menschlich gehandelt, das ist wichtig, ja. Absolut. Ich war so dankbar, ja. Und dann habe ich den, bin ich operiert, Chemo bekommen und so. Und dann ist natürlich Dong Heng, wir können den Namen, Gleichname nicht nehmen. Dong Banja haben wir. Dong Banja ist
eine andere Organisation, die auch Dong Heng heißt.
Ja. Und dadurch ist Dong Banja bis jetzt. Und dann machen die jetzt nicht nur ostasiatische Menschen, sondern international, ja. Dann gibt es auch Iraner und dann Nepaleser und alle. Also wenn sie jetzt eine Gruppe haben, ja. Und das ist schon ganz wichtig.
Ja, das wächst zu einer internationalen.
Ja, das heißt Projekt. Dann Menschen, die hier als Gastarbeit gekommen sind, und wenn sie hier sterben, und da ist sie jemand, ja, von ihrer Heimat. Deswegen, jede National haben die denn eine Koordinator und ehrenamtlich Leute. Wir bilden auch die Leute, ehrenamtlich Leute, die auch sie begleiten, ihre Leute, ihre Religion durch ihre Sprache. Und das ist wichtig. Ja.
Das ist eine großartige Arbeit. Muss ich sagen. Im Gespräch haben Sie kurz gesagt, dass am wichtigsten wäre, dass man glücklich ist. Was ist für Sie am wichtigsten, dass Sie dann im Glück bleiben können? Was macht Ihr Glück aus?
Glück ist, für mich ist nichts, was jemand mir gibt, sondern ich liebe mich. Also für mich ist das mein Wohlbefinden ist sehr wichtig. Und auch wenn ich krank bin oder Depression habe oder irgendwie Schwierigkeit habe, ich rede mit mir selber. Und ich so akzeptiere, wie ich bin. Ja? Gibt es auch schlechte Zeit, gibt es auch, dass ich jetzt schon nicht bin. Und all das gehört mir. Ja? Und das ist bewusst leben. Wie lange weiß ich man? Ich weiß nicht. Aber dass ich bewusst heute erlebe und wie möglich genau beobachten. Also nicht irgendwie immer was Schönes malen, sondern und wenn ich jetzt heute ist Sonntag, wenn ich nicht in die Kirche gehen möchte, dann gehe ich nicht. Nicht, dass ich muss jetzt, nein, das nicht. Ich sage immer, ich muss gar nicht. Ich kann, ich will. Und das ist, mich glücklich macht. Ich habe immer die Entscheidung, so entscheidende Moment, Entscheidung habe ich. Entscheiden kann ich. Nicht von jemand einflussen. Ich mag das. Ja.
Ich bin einfach sehr, ja, angetan, aber auch sehr beeindruckt. Ja, sie sind viel cooler als ich. Wirklich cool sein hat mit Alter nichts zu tun. Ich merke das. Ich komme ja selber wie ein Uropa vor.
Wie alt sind Sie?
Ach, ich bin 34.
Ah, naja.
34 ist voller Sorge.
Ja, damals war ich auch. Das kommt ja mit der Alt.
Hoffentlich, hoffentlich werde ich auch in ihrem Alter so cool wie jetzt.
Ja, jede hat andere Werdegang, ne?
Ja,
auch wenn es schon.
Sie leben seit 50 Jahren, knapp 50 Jahren in Deutschland. Was möchten Sie den jüngeren Generationen der asiatischen Frauen sagen, also die in Deutschland leben? Haben Sie, was Sie denn mitgeben möchten?
Ich bin selber Asiatin. Mit der Zeit bin ich ja natürlich ganz anderer Typ geworden als vorher. Also ich 22 Jahre junge Frau, da war ich immer noch unterwegs, ja. Man ist immer unterwegs, denke ich, ja. Aber trotzdem, ich kann heute sagen, dass ich ein bisschen mich befestigt habe. Und zwischendurch bin ich auch ein paar Mal in Korea gewesen und ich habe ja auch eine Vergleichsmöglichkeit. Ja. Und die Asiatinnen haben natürlich immer, haben wir Hinterkopf, die sind sehr duldsam, sehr brav und nette Leute. Also besonders von Frauen
vielleicht
wird erwartet. Aber in Deutschland ist ein Land, also das ich erlebt habe, ist das ein Land, man kann eigene Meinung immer sagen. Nicht aggressiv, sondern immer vernünftig unterhalten, immer Meinung sagen und andere Meinung hören. Deswegen dialogfähig ist das. Man kann hier, kann man wirklich ohne irgendwas jähzornige oder Emotionen weglassen, vernünftigerweise Dialog führen. Und deswegen, man kann nicht alles unterschlucken, ja, also weil ich Frau bin, jetzt muss ich jetzt alles aushalten. Nein, das nicht. Und diese Möglichkeit hat mir Deutschland gegeben. Und das haben die vier anderen auch. Sie können auch nehmen. Ja? Und deswegen, vieles kann man auch hier lernen. Man kann auch wirklich auch ganz andere aggressive Themen auf ruhigen Ton, vernünftigerweise auch Dialog führen. Und das soll man auch nutzen. Das soll man auch lernen. Und dann ist ganz gut für sich selber und man kann auch vergleichen, wenn ihre Heimat ist, egal ob Thailand oder Bangladesch oder Vietnam, wenn sie zurückkehren, ist ein bisschen ein Unterschied, ja. Was das ist jetzt zwischen eigenes Land und Deutschland und wo stehe ich hin, das merkt man auch und das ist sehr wichtig.
Dankeschön. Ich merke, dass ein wichtiges Thema oder eine wichtige Lehre, die ich heute durch das Gespräch bekomme, ist, immer mit mir selbst in Kontakt zu bleiben und auch zu wissen, wo ich stehe.
Ja.
Also wo bin ich gerade?
Ja.
Ja.
Und wie fühle ich mich? Ja? Bin ich jetzt glücklich oder bin ich unglücklich? Nicht immer sagen, nein, wird schon, nein, wird nicht. Ja? Deswegen muss ich ernst nehmen. Ja? Warum? Warum bist du gerade traurig? Was möchtest du? Ja? Das ist.
Wenn jemand Tongbanja unterstützen möchte, was kann man tun?
Wir bekommen auch immer Spende. Man kann auch Mitglieder werden. Wenn jemand finanziell unterstützen möchte, kann man spenden, dann kriegt man einen Spendenschein. Oder wenn die Zeit hat, jemand ehrenamtlich arbeiten möchte, dann muss er Ausbildung machen, ja. Und es gibt so verschiedene Möglichkeiten.
Ihr könnt Tongbanja Geld spenden oder für die ehrenamtliche Arbeit euch ausbilden. Mehr Infos über den interkulturellen Hospizdienst Tongbanja findet ihr unter humanistisch.de/tongbanja. Dongbanja. Sie haben jetzt schon aber eine Menge Arbeit gemacht. Haben Sie etwas vor für kommende Jahre, Jahr 2020?
Ich habe ein Buch geschrieben, das noch nicht beendet, aber jetzt ist es dann nächstes Jahr kommt.
2020?
20.
Aha. Auf Deutsch oder auf Koreanisch?
Koreanisch.
Aha.
Aber ich, je nachdem, Ich möchte auch auf Deutsch übersetzen lassen.
Und worum geht es in dem Buch?
Ja, das geht meine Biografie, meine Arbeit. Ja.
Schön.
Ja, und ein ganzes Thema, was ich denn also bis jetzt Leben bekommen habe und gelebt habe und immer noch mein Thema ist. Mhm.
Und gibt es schon den Buchtitel?
Ja.
Okay, das möchten Sie zuerst mal geheim halten. Wir lassen die Hörerinnen überraschen.
Ja.
Und vielen Dank für die Zeit und für die Chance, die ich bekommen habe, mit Ihnen zu sprechen. Das war eine Ehre und hat mir Spaß gemacht.
Ja, ich selber. Sehr schön, ja, dass Sie solche Sendung machen. Das ist so wirklich interessante Sendung, das ist auch wichtig. Und weil die selber Migranten sind, ja, und das ist auch, hat man andere Einfühlsamkeit, ja. Das ist auch, die Sensibilität ist wichtig immer.
Ja. Ich hoffe, dass die Geschichte von Frau Kim mehr Leute erreicht und auch viele asiatische queere Menschen in Deutschland, und dass sie dann auch so Mut bekommt wie ich heute. Und wenn es Neuigkeit gibt, dann hört ihr auch bestimmt durch die Sendung oder durch ihr Buch, das 2020 erscheinen wird. Wir hören uns wieder.
Ja, vielen Dank auch. Ja,
ja, dann wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Nach der ersten Folge habe ich von euch einige Rückmeldungen bekommen und ich freue mich auf jede einzelne Nachricht von euch. Sagt mir einfach kurz Hallo, teilt mir bitte mit, wie ihr den Podcast findet und vielleicht auch, wen ich noch interviewen könnte. Mein Instagram-Account heißt binichsüßsauer.podcast. Die Jungs von Ausgang Podcast haben mich geinterviewt und die Folge ist seit Anfang Januar 2020 online. Wenn ich euch also interessiert, wie ich aufgewachsen bin, was ich so erlebt habe als schwuler asiatischer Mensch in Korea und Deutschland und warum ich diesen Podcast mache, hört mal an. Ausgang Podcast ist auf Spotify, Apple Podcast und weiteren Plattformen zu finden.